Die 12 Hörer in the Americas werden euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen, Hilfe findet ihr auf buwe.de. Attention.
No, haben wir den Ahornsirup schon im Taco verteilt, die Burger gesmasht und uns vom Fernseher auf die Couch geflaggt? Ja, gut so. Weil jetzt kommen die 12 Hörer in the Americas von Sportradio 360, die fast tägliche Extravaganza zur 23. Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Es WM Fast Daily von Sportradio 360. Ankick jetzt.
Die Fußballweltmeisterschaft 2026 hat für Heiko Olderb begonnen in einem Bus. Wenn er zuerst hat es begonnen im Barbecue, glaube ich, mit Fußballfans aus Haiti. Aber der erste richtige Höhepunkt war die Busfahrt mit den Schotten raus nach Foxborough. Heiko, wie wird diese Fußball-WM 2026 für dich enden? Wirst du in New York, New Jersey sein am Sonntag?
Das ist der Plan, ja. Also wir nehmen ja jetzt, vielleicht das schaffen wir nicht ganz. Es ist hier 14.21 Uhr. In 39 Minuten müsste ich von der FIFA Bescheid bekommen. Also immer 48 Stunden vor Spielbeginn. Ob meine Ticketanfrage, ob der stattgegeben wurde für das Finale. Und aber ja, mein Plan ist, nach New York zu fahren und dann da beim Finale zu sein im MetLife Stadium. Also ich werde so oder so hinfahren. Frage ist dann, ob ich auf der Pressetribüne einen Platz bekomme oder ob ich im schlimmsten Falle das Spiel vom Pressezentrum aus verfolgen muss, von wo man dann aber sich auch in die Mixzone und in die Pressekonferenz dann zuschalten kann, dass man da die ganzen Reaktionen dann nachher bekommt. Also dann bist du, sag ich mal, zwar nicht mitten im Stadion, aber zumindest nah dran. Und ja, das macht für mich dann keinen Unterschied. Aber ich hoffe natürlich, dass die für mich genauso wenig wie vielleicht, weiß ich nicht, wie viel sind da noch, 19, 20, 21 andere deutsche Journalisten, es ist überschaubar geworden, dass die dann Platz auf der Pressetribüne haben werden.
Ich erinnere mich sehr gut, letztes Jahr nach dieser Club-WM hast du hier an dieser Stelle gesagt, die europäischen Mannschaften, die werden sich noch anschauen. Im Sommer, um die Mittagszeit am Nachmittag in den USA zu spielen, wenn es warm ist, das wird nicht einfach werden. Jetzt kommt noch was anderes dazu in den letzten Tagen. Diese Wildfire aus Kanada. New York hängt schon unter einer Glocke. Philadelphia am Donnerstag. Die New York Metropolitans haben dort gespielt. Das muss nicht einfach gewesen sein. Wie ist die Situation? Habt ihr da in Boston auch was mitbekommen? Was ist da los vom Wetter her?
Also es ist immer interessant, weil diese Wildfires, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe Freunde in Kanada, die haben, ich glaube, vor 2 Jahren, als das erste Mal in Deutschland darüber berichtet wurde, weil sie halt nach Amerika rübergezogen sind. Und wenn es Amerika ist, dann ja oft, wenn New York betroffen wird. Es ist am Winter auch, wenn in New York 30 Zentimeter Schnee sind bei minus 25 Grad, wird in Deutschland darüber berichtet. Wenn es hier oben in Maine oder Vermont ist, interessiert das keine Sau. Und so ist es jetzt auch. Also ich glaube, vor 2 Jahren, als dann Washington und New York mal unter dieser Smogglocke litten, da wurde darüber berichtet. Und wir hatten das damals auch schon, also hast du mit unterwegs so gelblichen, der Himmel ist so gelblich. Und da habe ich mit einer Freundin in Kanada gesprochen, da sagte sie, was mich echt geschockt hat, weil ich hatte noch nie was davon gehört, sagt sie, ja, diese Feuer gibt es jedes Jahr, monatelang und die starten mitunter schon im März, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, im März ist doch Kanada noch komplett gefroren. Ne? Ja, und dann sagt sie, ja. Nee, das brennt. Und die brennen jetzt auch schon seit Wochen und Monaten, aber der Wind war halt immer günstig. Und deshalb, jetzt aber ist er runter, stand er so, kam wohl aus dem Norden, dass das hier runtergegangen ist, die US-Ostküste, nicht nur hier übrigens, gestern Abend, wir nehmen am Freitag auf, sollte Robert Lewandowski sein MLS-Debüt geben, ausgerechnet für, Achtung, Chicago Fire. Und wegen des Feuers ist das Spiel in Chicago gegen Thomas Müller und Vancouver Whitecaps verschoben worden, weil es war nicht möglich, in Chicago zu spielen. Bei uns war am Dienstag, der Himmel auch so gelblich. Mittwoch soll das auch gewesen sein, aber da war ich in Atlanta im Dom bei Argentinien, England, da habe ich es nicht mitbekommen. Heute, ich gucke mal raus hier wunderschöner Sommertag, so wie du ihn kennst vom vergangenen Jahr, als du hier warst. Ja, wie es in New York aussieht, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es ist Regen vorhergesagt, das hilft natürlich. Aber klar ist natürlich, es ist eine Betonschüssel. Es ist kein Indoor-Dome wie in Dallas, Houston, L.A. oder auch in Atlanta am Mittwoch. Und das hat schon Einfluss, aber ich glaube nicht, dass die FIFA, die alles genau getimed hat, dass die sich jetzt davon allzu sehr beeinflussen wird. Also wenn es nicht blitzt und donnert, dann wird dieses Finale am Sonntag um 15 Uhr Ortszeit, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auch pünktlich angepfiffen werden.
Als das Letzte, du wirst mir sagen können, ich bin mir nicht sicher, ob es das Frankreich-Spiel war im Viertelfinale gegen Marokko, aber jedenfalls als das letzte Spiel in Foxborough gespielt war, gab es eine große Einblendung. Thank you, Boston. War Boston brillant während dieser Weltmeisterschaft, Heiko? Nicht nur für die Franzosen, die ja da, glaube ich, gestern oder vorgestern dann abgereist sind zu diesem Spiel um Platz 3, das keiner spielen möchte, aber war Boston all you could have hoped for?
Ich würde schon sagen, ich war gestern nochmal in der Stadt am Donnerstag, bin nochmal am Teamhotel der Franzosen vorbeigegangen, da standen auch noch ein paar Fans draußen. War überrascht, als ich jetzt gehört habe, dass sie tatsächlich jetzt nach Miami geflogen sind und sich vorher verabschiedet haben vom Hotel da, nach mehr als einem Monat, weil ich dachte, die kommen zurück, wie die Deutschen halt auch. Damals sind ja auch nach dem Aus hier gegen Paraguay nochmal nach Winston-Salem zurückgeflogen. Allerdings hatten die ja auch nicht damit gerechnet, dass sie ausscheiden werden. Bei Frankreich weiß man ja, nee, nach Miami, warum soll man nochmal nach Boston zurückkommen? Dann fliegen die von da nach Hause. Also ich fand's fantastisch. Ich bin gestern nochmal durch die Stadt gegangen, habe ganz bewusst mich so ein bisschen treiben lassen, versucht die allerletzten WM-Vibes so einzuatmen, zu genießen. Es stehen leider keine Pylonen mehr auf den Denkmälern. Die sind alle wieder runter, die Schotten ja dahinter lassen hatten. Und hatte mich zwischendurch mal erwischt, als ich da, wo sie ja eigentlich hingehören, bei einer Verkehrsabsperrung mal diese Cones gesehen hatte. Da dachte ich, nanu, wer hat die denn von einem Bostoner Denkmal geklaut? Die gehören da doch gar nicht hin. Es war klar, wenn du über WM hier 26 in Boston redest du natürlich zuallererst, gut, die Deutschen werden vielleicht sagen, okay, da haben wir uns gegen Paraguay blamiert und sind ausgeschieden, überraschenderweise sehr früh, aber als Bostonien redest du natürlich zuallererst über die Schotten, über die Tartan Army, No Scotland, No Party, das war wirklich, das ist der Sommerhit hier und das war wirklich die prägenden Momente und Eindrücke. Aber die Norweger waren auch hier, das war toll, die Engländer waren hier, wir haben Deutschland hier gesehen, wir haben Marokko hier gesehen, zweimal, Frankreich hat zweimal hier gespielt. Das war einfach toll. Das Wetter hat auch mitgespielt, bis auf England, Ghana, da war es mal ein bisschen regnerisch. Aber es war toll. Es hat, finde ich, wenn ich jetzt wieder als Mecker-Mecklenburger ein bisschen was zu kritisieren hätte, es ist halt schade, dass das Stadion so weit draußen ist und nicht mitten in der Stadt. Das habe ich jetzt am Mittwoch bei England gegen Atlanta gesehen, das war mein 11. WM-Spiel und das war das erste Mal, dass ich nicht mit einem Auto zum Stadion gefahren bin, weil vorher war ich halt hier in Boston, ich war in Philadelphia und ich war in New York und du musst jedes Mal mit dem Auto rausfahren zum Stadion und in Atlanta, da kommst du an am Flughafen, steigst direkt in die MARTA, so heißt da die Bahn und die bringt dich direkt bis zum Stadion, richtig in Downtown und das war mal richtig toll, auch mal diesen WM-Vibe zu erfahren. Ist leider nicht in allzu vielen Städten hier so. Ist in Toronto so, ist in Vancouver so, ist in Seattle so. Aber ich glaube, alle anderen, da musst du dann dich schon, ist halt ein bisschen außerhalb. Das killt ist, glaube ich, so ein bisschen, als wenn du direkt von den Pubs so rübergehen kannst. Nichtsdestotrotz war Boston wirklich grandios. Die Bostonians, wir, kann ich ja sagen, als Wahl-Bostonien, haben unsere Stadt so ein bisschen neu entdeckt, haben entdeckt, Mensch, das kann ja, so ein Sommer kann ja auch mal richtig geil sein, mit wirklich langen Nächten, lange Feiern, trinken und trotzdem Spaß haben. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal erwähnt hatte, aber hier wurden, zum einen wurde die Sperrstunde verlängert von 2 auf 3, zum anderen wurden hier zwei öffentliche Trinkzonen eingerichtet von der Bürgermeisterin, wo man halt auch wirklich, das kennt man als Europäer ja vielleicht gar nicht oder kann man sich gar nicht vorstellen, wo man öffentlich mit einem Bier oder einem Drink in der Hand stehen konnte. Normalerweise darfst du das hier halt nicht. Ne? Jeder weiß, wenn ein Amerikaner hier so eine Papiertüte in der Hand hält, da ist ein Bier drin. Und das war alles möglich. Also die Schotten, vor allen Dingen die Schotten und die Norweger, die haben uns gezeigt, ach ja, dass man, wenn man mal ein bisschen mehr relaxed, wenn man ein bisschen entspannter das Ganze angeht, gut, die waren natürlich auch alle im Urlaub, die hatten eine gute Zeit sowieso, dann kann das auch richtig cool sein. Das Bostoner Lachtleben wurde revitalisiert und wir hoffen alle, dass das jetzt auch so bleibt und dass wir nicht so in dieses alte so, ja, nee, aber ab 2 Uhr muss hier alles ruhig sein und kein Alkohol mehr und die Bürgersteige werden hochgeklappt und so. Nee, es war wirklich grandios und ich glaube im Nachhinein, wir hatten das ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt, denen tut's leid, dass die das WM-Fanfest am City Hall Plaza direkt vom Rathaus, dass die das nur bis zum Ende der Vorrunde hatten. Die hatten, glaube ich, keine Ahnung, wie toll das werden würde und die hatten einfach kein Geld. Ich glaube, im Nachhinein hätten sie gesagt, Mensch, wir hätten es irgendwie doch, keine Ahnung wie, aber es müsste jetzt noch da stehen. Ich bin da gestern längst gegangen und da steht halt seit dem 27. Juni nichts mehr. Die gesamte K.O.-Runde, obwohl es hier noch 2 K.O.-Rundenspiele in Boston gab, war da halt nur wieder Betonfläche, weil klar war, nee, wir machen das nur für die Vorrunde und eigentlich müsste es jetzt halt noch da stehen und da müsste morgen das kleine Finale gezeigt werden und dann am Sonntag das Finale wieder mit 5.000 Leuten, mit 5.000 Touristen, mit Fans, mit Einheimischen. Das war wirklich toll und ich war, weiß noch, eine Woche vor Beginn der WM war ich beim Tourismusbüro hier in Boston, Meet Boston, und da hatte mir die Sprecherin da gesagt, also Boston ist fast 400 Jahre alt, wir haben schon viel gehabt hier, aber diese WM, das wird das Größte sein, was wir jemals gehabt haben werden. Ist das richtig so? Und da habe ich so gedacht, ja, aber ich gehe draußen rum, ich sehe hier keine Banner, ich sehe nichts. Und dann sagt sie, nee, aber das kommt. Und sie hat recht gehabt. Und ich habe mit einem englischen Kollegen gesprochen, mit einem schottischen Kollegen, der ist ESPN-Kommentator, kommentiert die Bundesliga für ESPN und der wohnt hier 30 Minuten nördlich. Derek Ray heißt der, einige der 12 Hörer werden ihn vielleicht kennen. Und der sagte, Heiko, also ja, im Moment ist noch ruhig in Boston, aber wenn die Schotten kommen und wir rechnen mit 10.000 bis 15.000, dann wird man halt in Boston, ob man es mag oder nicht, sehen, diese WM ist hier. Und letztlich kamen 40.000 oder 50.000 und es war grandios. Selbst ein Dan Shaughnessy, wirklich der typische maulige Baseball-Reporter des Boston Globe, der hat heute geschrieben in der Kolumne, ich habe mich getäuscht. Es war toll, es war grandios, vor allen Dingen wegen der Tartan Army und Fußball ist tatsächlich der Sport der Zukunft. Wie sehr werden wir jetzt sehen müssen, weil es war ja schon oft so, ne? Alle 4 Jahre, oh, man hat so ein bisschen, ist angefixt worden, aber diesmal war es trotzdem anders, Jens, weil es war halt hier, es war nicht irgendwo in einer anderen Zeitzone, es war auch nicht auf einem anderen Kontinent. Du hast es hier erlebt, du hast die, hätte ich nie gedacht, zehntausende Holländer in der Hitze in Texas von links nach rechts tanzen sehen. Die Bilder kennen wir ja von AM in Deutschland, habe ich noch gedacht, oh Mensch, stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn das auch in Amerika, wenn es das geben würde. Und es gab es und es war grandios und es war wirklich the summer of soccer und es ist schade, dass er jetzt zu Ende gehen wird, muss ich wirklich sagen.
Werbung.
Herrschaften, das große Finale der Fußballweltmeisterschaft 2026 steht an, aber eben auch das kleine. Und für beide gibt es bei Bet365 Sportwetten natürlich die Quoten. Thomas Dukler hat gemeint, niemand möchte dieses Match spielen am Samstagabend 21 Uhr, aber es wird gespielt werden und die Buchmacher von Bet365 Sportwetten haben die Franzosen da klar vorne mit einer Quote von 1,9 für den Sieg. England Sieg wäre genau das Doppelte, nämlich 3,8 und für ein Unentschieden gibt es bei Bet365 Sportwetten ebenfalls die Quote von 3,8. Das Finale ist ausgeglichen, aber gar nicht so wahnsinnig viel ausgeglichener, geht es zumindest nach den Buchmachern von Bet365 Sportwetten, denn Spanien, Weltmeister von 2010, ist Favorit mit 2,25 gegen den Weltmeister von 1978, 1986 und 2022 Argentinien. Die Quote bei Bet365 Sportwetten auf den Sieg von Argentinien ist 3,5, für ein Unentschieden gäbe es eine 3,0. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Und ganz wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB und nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Bisschen, weil du die Engländer erwähnt hast. Ich habe selbst versucht, aber du bist ja der Sports Historian, irgendeine Parallele zu finden, das, was auf Thomas Tuchel jetzt einprasselt. Von allen Seiten. Also in Deutschland mag ihn offenbar auch, mögen ihn viele Leute nicht und jetzt wird jede offene Rechnung mit Tuchel beglichen. Jeder fühlt sich bemüßigt, auf ihn draufzuhauen. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, wo ein Coach wirklich in der Kritik war, nur 5% von dem abbekommen hat. Weißt du, was mir eingefallen ist? Pete Carroll, der damals im Super Bowl, ich weiß gar nicht, ob er selbst war, zu Russell Wilson gesagt hat, es wäre jetzt eine gute Idee, wenn wir einen Touchdown werfen und nicht, wenn wir die Kugel reintragen mit unserem Running Back, den eh keiner aufhalten kann. Aber hast du irgendwas Vergleichbares schon erlebt? Und ich weiß nicht, wie viel du mitbekommst von denen. In meinem Insta-Feed ist ein englischer sogenannter Experte nach dem anderen, der auf Tuchel einhaut und Deutsche auch. Aber im amerikanischen Sport, findest du irgendeine Parallele dazu, was da gerade los ist?
Zunächst mal, Jens, pack dein Handy zur Seite. Ja, ignoriere Social Media, so wie, egal wie viele coole Videos da es auch jetzt gegeben hat in dem letzten Monat oder in den Wochen und Tagen und es vielleicht auch noch geben wird. Diese WM hat gezeigt, ignoriere das. Verbring weniger Zeit in irgendwelchen sozialen Kanälen, sondern geh raus. Unterhalte dich mit den Leuten von überall her. Lern deren Kultur, deren Sprache kennen. Tausch dich aus. Das ist das wahre Leben und nicht das, was da auf irgendwelchen Short-Videos bei Instagram oder bei TikTok oder so uns vorgegaukelt wird. Das ist ja auch das Tolle an dieser WM gewesen, dass die Amerikaner gesagt haben, Mensch, das ist ja so cool, wie die Europäer, wie die ganzen WM-Touristen unser Land hier wahrnehmen. Das wissen wir ja gar nicht mehr zu schätzen. Und wie die Europäer auch gesagt haben, Mensch, ihr seid ja gar nicht 350 Millionen, die mit dem roten Magerhut rumrennen. Und das ist ja total cool und total toll hier. Jetzt zu deiner Frage. Spontan fällt mir da nichts ein, aber andererseits, es war ja auch absehbar. Also ich hätte mich total gefreut, wenn ausgerechnet Thomas Tuchel nach, ich glaube, wie lange ist er im Amt? Ein Jahr, anderthalb Jahre? Es geschafft hätte, dieser Crowd, dieser German Coach, die Engländer nach 60 Jahren in ein WM-Finale zu führen. Und er war ja so nah dran wie niemand vor ihm, muss man da wirklich sagen. Die Engländer haben jetzt seit Jahrzehnten ihre besten Leute und ja auch mit Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello auch ausländische Trainer gehabt. Und niemand war trotzdem 5 Minuten plus Nachspielzeit vom WM-Finale entfernt. Ne? Aber es war natürlich auch klar, hatte ich vorher mit einem Kollegen schon drüber gesprochen, dass die ganzen Artikel in der Yellow Press schon in der Schublade lagen, wenn es mit Tuchel nicht klappen würde, dass dann auf ihn eingedroschen werden würde. Auch von Leuten, die selbst nie was erreicht haben, die selbst in Spielen, die selbst nie in einem Halbfinale standen. Und du musst mal überlegen, Jens, von den Helden von 66 leben noch 3 von den englischen Helden. Der einzige aus der Startelf ist Geoff Hurst. Der ist mittlerweile 84 Jahre. Also um die größte Stunde des englischen Fußballs, des Mutterlands des Fußballs, noch live erlebt zu haben, musst du mittlerweile an die 80 sein. Oder wenn nicht sogar darüber hinaus. Wenn du es damals überhaupt gesehen hast, falls deine Familie damals einen Fernseher hatte. Und jetzt kommt ein Trainer, und es ist mir egal, ob er Deutscher ist oder nicht, aber der bringt die Mannschaft so nah an ein WM-Finale. Was Gareth Southgate vorher erreicht hat, ist ja auch super. Ne? Die letzten beiden Finals da bei der EM und dann sogar zu Hause in London nach Elfmeterschießen zu verlieren, war ja, er ist English as it gets. Und das war ja noch dramatischer. Aber du warst wirklich so nah dran an einem WM-Finale. Und jetzt mit mal dann alles in Frage zu stellen, ist vielleicht ein bisschen eine Überreaktion. Deshalb glaube ich auch, dass dieses Finale, dieses kleine Finale, in Miami für die Engländer wichtiger wäre. Frankreich mit Deschamps, mit dem Kylian Mbappé, die sind Weltmeister, die sind Vize-Weltmeister geworden, die haben die Medaillen. Aber für England wäre diese Bronzemedaille auch für einen Harry Kane die Krönung der internationalen Karriere. Es wäre trotzdem, und da lasse ich wirklich mal diese EM, verlorenen EM-Finals raus, weil ich eine WM bedeutet einfach mehr. Es wäre der größte Erfolg seit 1966. Es ist einfach so. Die waren 1990 noch im kleinen Finale, haben damals gegen Italien verloren. Und diese WM-Medaille, glaube ich, wenn ein Harry Kane, weil für den wird es die letzte WM gewesen sein, der wird in wenigen Tagen 33, wenn der irgendwann mal zurückblickt auf seine Karriere und seinen Enkelkindern zeigt, guck mal, Kinder hier oder Enkelkinder, die hat Grandpa Harry damals 2026 in Amerika gewonnen. Wir waren so nah dran am Finale, aber wir haben dann trotzdem, und wir waren so enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, aber wir haben trotzdem dieses Finale, kleine Finale in Miami noch gewonnen, und auf diese Bronzemedaille bin ich heute so sehr stolz. Sie bedeutet mir so viel. Das ist, glaube ich, ein anderer Abschluss, als wenn du sagst, dieses Spiel ist mir scheißegal und wenn wir da verlieren, dann verlieren wir halt. Weil wir haben es ja gesehen, Jens, 2-6 in Stuttgart, das 3-1 gegen Portugal, das war ein runder Abschluss. Ja, wir sind nicht Weltmeister geworden, aber wir waren ja ohnehin kein Favorit im Vorfeld der WM. Und dann verlieren wir dieses Finale, Halbfinale in Dortmund gegen Italien so unglücklich und alle waren traurig. Aber was dann in Stuttgart los war nochmal, wie die Mannschaft dann schon empfangen wurde, wie sie nach dem Spiel da am Hotel aus den Fenstern guckte und diese zehntausenden Fenster, das war ein krönender Abschluss. Und dann hast du das Gegenbeispiel Brasilien 2014, verlieren das Halbfinale gegen Deutschland 1-7, spielen lustlos im Spiel um Platz 3, werden von den Holländern auch 0-3 vorgeführt und demontiert und verlieren letztlich die letzten beiden Spiele einer Heim-WM mit einem Torverhältnis von 1-10. Da ist nichts Positives hängen geblieben. Und ich weiß, es ist keine Heim-WM mehr für England, aber ich glaube, irgendwann werden die sich freuen, wenn sie dieses Spiel gewinnen werden, oder werden sich ärgern, dass sie letztlich dieses Spiel dann einfach hergeschenkt haben, weil sie lustlos waren und nichts in den Händen haben werden.
Ja, ich glaube, die Franzosen werden das ein kleines bisschen ernst nehmen in folgender Hinsicht. Kylian Mbappé möchte, glaube ich, schon Torschützenkönig werden. Und das ist das Einzige, wo ich sage, ich glaube, dass der spielen wird, und Frankreich, England hat schon einen gewissen Biss. Also ich bin gespannt. Ich überlege mir sogar, das anzuschauen.
Das Spiel hat ja ganz viel Potenzial, wenn beide mit ihren Top-Mannschaften spielen. Und ich finde, das verdienen die Fußballfans weltweit, das verdienen die Fans, die da jetzt im Stadion sein werden. Und also ich war nie selbst Profisportler, aber für mich gibt es keinen Grund, dass du jetzt als Didier Deschamps bei deinem letzten Spiel auch, wo du deine Nationalmannschaftskarriere immerhin noch mit einer Medaille auch krönen könntest, nachdem du halt als Spieler Frankreich zur WM geführt hast, als Kapitän. Der war ja damals der Kapitän, fiel mir im Nachhinein jetzt erst auf. Ich hatte irgendwie immer gedacht, Laurent Blanc war 98 der Kapitän, aber nee, es war Didier Deschamps. Und 2000 dann auch, als er Europameister wurde. Und dann führst du die Mannschaft zum WM-Titel, verpasst die Titelverteidigung gegen Argentinien 22 ganz knapp im Elfmeterschießen. Und kannst jetzt trotzdem den Medaillensatz komplettieren. Also da gibt es keinen Grund zu sagen, ja, aber ich bringe jetzt Mateta und Cherki von Beginn an und vielleicht bringe ich Dembele und Mbappé dann ab der 75. Minute, wenn es schlecht läuft. Und bei England genauso. Also für beide gilt es da um einiges noch. Und ich hoffe, dass beide uns Fußballfans ein tolles Spiel bieten werden.
Ich überlege mir jetzt, wo wir drüber sprechen, tatsächlich dann aufzubleiben. 23 Uhr, da habe ich schon Schlimmeres geschafft, unter Anführungszeichen. Ja, und dann noch, Heiko, egal, also ich wünsche es dir sehr, dass du ein Ticket bekommst für die Pressetribüne. Sonntagsspiel. Ich werde in einer Art und Weise im spanischen Lager stehen, wie ich es meinem Sohn gar nicht sagen darf. Zum Glück ist der zu 50% auch bei den Spaniern. Wenn Messi nicht Argentinier wäre, wäre er, glaube ich, zu 90% bei den Spaniern. Aber wie schätzt du das ein jetzt, dieses Spiel? Aus rein sportlicher Sicht, der Thomas Wagner hat gemeint, okay, die Hütte wird voll sein mit Argentinien. Ich habe keine Ahnung, wie die FIFA diese Tickets a priori aufgeteilt hat, ob es da Kontingente gibt. Wie schätzt du das ein?
Also ich bin da komplett neutral. Ich war im Halbfinale für England. Das ist natürlich, man kann ja irgendwie nicht finde ich, gegen Messi sein als Fußballfan. Aber da war ich dann halt doch, wie ich schon eben erwähnt hatte, aus bekannten Gründen für England. Aber Argentinien hat wirklich nach einer ja eher ja, durchschnittlichen K.O.-Runde dann wirklich dieses Finale verdient gehabt, diesen Finaleinzug. Spanien müssen wir nicht drüber reden. Das war ja eine Masterclass dagegen Frankreich im Halbfinale. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, wer zuerst in Führung geht, wenn Spanien wirklich mal in Rückstand gerät, so wie Frankreich es gegen Spanien geraten ist, dann wird es mal interessant, wie sie darauf reagieren können, weil das erleichtert natürlich das. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Argentinien wieder sagen wird, oh, wir lassen sie erstmal kommen, lassen sie erstmal quasi wie bei unserem Schwergewichtskampf spielen ohne Deckung und lassen sie uns ins Gesicht schlagen, bis wir dann endlich irgendwann mal diesen Blutgeschmack im Mund spüren und dann erst so richtig giftig und gallig werden. Ja, das wird ein Heimspiel für Argentinien auf jeden Fall. Ich habe in Atlanta neben Tobias Käufer gesessen, dem FAZ-Südamerika-Korrespondenten aus Buenos Aires, und habe ihn mal gefragt, sag mal, wo kommen die alle her? Hast du irgendwelche Zahlen? Er sagt, also viele sind aus Argentinien nicht hier, sondern die meisten sind einfach schon hier oder sie sind aus Sympathie mit Messi Argentinien-Fans und ziehen sich dann halt mal so ein Messi-Trikot an. Was mir aufgefallen ist bei dieser WM, also die argentinischen Fans sind grandios, die Engländer und Schotten auch. Und Engländer und Schotten, die sind ja, von denen sind die meisten halt hergekommen. Von den Schotten, so würde ich sagen, fast alle. Die Norweger auch, fast alle hergekommen. Die französischen Fans sind wie die spanischen Fans und auch wie viele deutsche Fans eher so steril. Da merkt man, ach, das ist irgendwie, wirkt von oben aufgedrückt. Da ist nicht so diese Leidenschaft, diese Liebe, sondern wir kriegen hier vom Verband ein Fähnchen in die Hand gedrückt und wedeln jetzt damit ein bisschen. Und wenn einer sagt, okay, lass doch mal singen, dann singen wir unsere 2, 3 Songs. Aber da ist nicht diese Liebe, diese Leidenschaft so da, finde ich. Was das jetzt mit dem zu tun hat, was auf dem Platz passieren wird. Entschuldigung, habe ich Französische gesagt? Ich meine die spanischen Fans.
Nein, er hat schon Spanisch gesagt, ja.
Ich finde, die Deutschen, die Französischen und die spanischen Fans sind nochmal mindestens 1-2 Klassen schlechter stimmungsmäßig und von der Leidenschaft und der Liebe her als die Argentinier, als die Schotten und die Engländer und vielleicht auch sogar ja Ecuador und so sowieso. Ich bin gespannt. Ich kann dir nicht sagen, wer das Ding gewinnen wird. Ich freue mich wirklich auf die quasi Staffelübergabe oder die Stabübergabe von Lionel Messi an Lamine Yamal. Ist ja wirklich ein Wahnsinn, dass die beiden, und wir haben ja mittlerweile, glaube ich, alle jetzt dieses ikonische
Foto. Ich habe es gerade gesehen.
Ich habe da in meiner Vorschau was drüber geschrieben. Der Fotograf heißt Joan Montfort aus Barcelona. Der hat das damals gemacht im Zuge einer Spendenaktion von UNICEF und vom FC Barcelona. Damals konnte man sich bewerben für ein Fotoshooting im Camp Nou mit einem Profi des FC Barcelona. Und Lamine Yamals Familie hatte das Fotoshooting gewonnen. Und dann kommt der 20-jährige Lionel Messi da rein. Auch nach dem Training in diese Kabine sieht er diese blaue Plastikbadewanne mit Wasser gefüllt und sieht die beiden Eltern da mit ihrem fünf Monate alten pummeligen Sohn für das Fotoshooting. Und er sagte, ja, Messi, da hat man gemerkt, der wusste zuerst gar nicht, was er da sollte mit dem Kind, aber die Mutter hatte da mitgeholfen und so wurde er immer lockerer und so ist letztlich ein tolles Foto entstanden. Und der wusste natürlich damals, er ist Katalan und Barca-Fan, wer Messi ist, obwohl der natürlich damals noch wirklich ganz am Anfang seiner Karriere stand. Aber er hatte natürlich keine Ahnung, wer dieses Baby ist. Vielleicht hat mir damals jemand den Namen gesagt, aber ich hatte es schon wieder vergessen. Und dann 2024 vor dem EM-Finale rief ihn ein Kollege an und sagte, sag mal, hast du damals dieses Foto geschossen? Ja, habe ich. Ich sagte, weißt du, wer das Baby ist? Nee. Ja, Lamine Yamal. Er sagte, wow. Und jetzt wurde er halt wieder kontaktiert. Und jetzt ist es ja noch mehr, weil jetzt stehen sich Messi und Yamal, die ja wirklich zwei identische Karrieren in jungen Jahren gemacht haben. Beide haben die La Masia, diese berühmte Nachwuchsakademie bei Barca durchlaufen. Beide sind Linksfüßler, sind dribbelstark, antrittsschnell. Messi hat bei Barca bis zu seinem Weggang die 10 getragen. Lamine Yamal trägt sie jetzt seit 2025. Und beide stehen sich aber jetzt erstmals international gegenüber oder generell gegenüber, weil auch als Messi nachher bei PSG gespielt hat, hat er in der Champions League nie gegen Barca und Lamine Yamal gespielt. Also stehen sich erstmals gegenüber im wahrscheinlich letztmöglichen Duell ihrer Karrieren, ne, weil Messi wahrscheinlich je nach aufhören wird. Das ist schon grandios, finde ich. Also da schließt sich so ein Kreis, und der Fotograf, der Jean Bonfort, der sagte auch, also wenn du das aufschreiben würdest für einen Film, für eine Story, das hätte dir keiner geglaubt. Aber hier, sag ich mal, sagt er, das ist ein tolles Happy End. Er würde es Messi gönnen, weil der hätte es verdient, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Und Yamal sagte, ach komm, der hat noch so viel Zeit, noch so viele Jahre vor sich, aber er und Spanien sind halt gut drauf. Es ist so ein bisschen, mein Herz ist zerbrochen in zwei Teile, meinte er.
Ja gut, da muss man auch sagen, das glaubt man immer, dass diese Chancen kommen. Und man darf nicht vergessen, Spanien hat seit 2010, wo sie Weltmeister geworden ist, bis zu dieser WM keine Knockout-Stage-Partie gewonnen. Genau. Ich glaube, die sind gar nicht. Und du musst diese Gelegenheiten nützen, wenn sie da sind. Nutzen.
Absolut. Es sei denn, du heißt Tom Brady. Aber ja, dann ist wurscht. Denkst du damals, die Engländer hätten 1966 gesagt, oh geil, jetzt legen wir richtig los. Jetzt haben wir das erste Mal, die es gewonnen, jetzt haben wir Blut geleckt. Und von jetzt an wird das richtig, richtig grandios werden. Und dann waren die ja mitunter, ich weiß, 94, 98 waren die ja gar nicht, 98 waren sie dabei, aber 94 waren sie gar nicht dabei. Oder die Holländer, ne, als die dann 2010 zum dritten Mal ein WM-Finale verloren haben, das ist schon Wahnsinn. Also natürlich, seize the moment, also nutze jede Chance, die du hast. Und wenn nicht, wirst du dich eventuell später sehr, sehr ärgern.
Diesen Enthusiasmus nehmen wir mit. Ich freue mich jetzt auch schon auf das Spiel um Platz 3 und natürlich aufs Finale. Danke, Heiko, das war's für heute.
Das waren die 12 Hörer in der Americas. Die Extravaganza von Sportradio 360 zur 23. Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Hängt es euch uns bei Blue Sky an, feiert uns bei Instagram und versäumt nicht die anderen Shows im Programm von Sportradio 360.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und
die heutige Ausgabe der 12 Hörer in the Americas wurde euch präsentiert von Bet365 Sport, werden eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwe.de.